Einen wunderschönen guten Morgen. Er ist auferstanden. Das klingt nicht so überzeugend. Wir versuchen es noch einmal. Er ist auferstanden. Das klingt schon besser. Lass uns beten. Oh, man sieht kaum was. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir dich heute feiern dürfen. Dass wir deine Auferstehung feiern dürfen. Dass wir unsere Freiheit feiern dürfen. Das haben wir alles nur dir zu verdanken. Das haben wir alles nur deinem Sohn zu verdanken. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt und wir mit ihm. Halleluja. Amen. Der Predigttext wurde schon vorgelesen. Ich weiß, ihr könnt das nicht lesen. Das Thema lautet das angenehme Jahr des Herrn. Das angenehme Jahr des Herrn. Der Predigttext wurde in der Schriftlesung gelesen. Lukas 4, Vers 19. Ich lese nochmal den Text. Puh, ich brauche meine Brille. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wiedersehen werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie den Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und er fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Bei seinem Besuch in seiner Heimatstadt Nazareth ging Jesus in die Synagoge. Er ging in die Synagoge von Nazareth, stand auf, um aus dem Alten Testament, aus der Schriftrolle zu lesen. Und der Diener der Synagoge überreichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und er rollte diese Rolle bis auf die Stelle, die uns als Jesaja 61 bekannt ist. Und er las Vers 1 und die Hälfte von Vers 2. Und dieser Abschnitt ist schon immer als eine Beschreibung des messianischen Dienstes gedeutet worden. Als Jesus dann sagte: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen, sagte er auf die denkbar deutlichste Art und Weise, dass er der Messias Israels war. Diese Verse zeigen, warum Jesus auf die Erde gekommen ist und welchen Zweck sein Kommen hatte. Beaten wir hier die revolutionären Auswirkungen der Sendung des Messias. Er kam, um sich der großen Probleme anzunehmen, die die Menschheit während ihrer Geschichte bedrängt haben. Denn diese Verse veranschaulichen die Sünde anhand verschiedener Bilder. Vier Bilder wurden uns hier in diesem Text gegeben. Das erste Bild ist Armut. Armut. Mit Armut ist nicht nur wirtschaftliche Armut gemeint, sondern auch geistliche Armut. Das Erkennen der eigenen Bedürftigkeit nach Gott. Sünde macht uns geistlich arm. Sünde macht uns geistlich arm und lässt uns vor Gott bankrott zurück. Und Jesus sagt, der Herr hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Das zweite Bild ist Leid. Zerbrochenen Herzens heißt es hier. Zerbrochenen Herzens. Sünde bricht unser Herz und sie verursacht Elend, Koma und Verzweiflung. Mit zerbrochenen Herzens sind also diejenigen gemeint, die sich ihrer Sünde und ihres Versagens bewusst sind. Und Jesus sagt, der Herr hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Nur wer seine Bedürftigkeit erkennt, wird die Botschaft Jesu annehmen und davon profitieren. Das dritte Bild ist Gefangenschaft. Gefangenschaft. Sünde führt zu Gefangenschaft und macht uns zu Sklaven unserer Ängste, zu Sklaven unserer Gewohnheiten und unserer sündhaften Begierden. Die Menschen erkennen nicht, dass sie geknechtet sind und in Gefangenschaft sind. Und Jesus sagt, der Herr hat mich gesandt, um Gefangenen Befreiung zu verkünden. Das vierte Bild ist Krankheit, Blindheit. Sünde führt zu geistlicher Blindheit, zu Unkenntnis grundlegenden geistlicher Wahrheiten. Und Jesus sagt, der Herr hat mich gesandt zu den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Kurz zusammengefasst, er kam, um der Unterdrückung ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Es heißt hier, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das angenehme Jahr des Herrn. Der Beginn also eines neuen Zeitalters. Es war der Beginn eines neuen Zeitalters für die seufzenden, weinenden Massen dieser Welt. Er stellte sich selbst als die Antwort auf alle Probleme, die uns quälen, vor. Und das gilt, ob wir diese Probleme im leiblichen oder im geistlichen Sinne sehen. Also Jesus Christus ist die Antwort. Amen. Jesus Christus ist die Antwort auf alle Probleme der Menschheit. Es ist bedeutsam, dass er mit den Worten, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn endete. Er fügte nicht mehr den Rest aus Jesaja 61. In Jesaja 61, Vers 2 heißt es dort, um den Tag der Rache unseres Gottes, heißt es dort. Der Zweck seines Herzenkommens war, ein angenehmes Ja des Herrn zu rufen. Dieses gegenwärtige Zeitalter der Gnade ist die angenehme Zeit und der Tag der Errettung. Wenn der Herr Jesus Christus auf die Erde zurückkommt, wenn er wiederkommt, dann wird er den Tag der Rache unseres Gottes ausrufen. Beachten wir hier, was hier steht. Die Zeit der Gnade dauert ein ganzes Jahr. Seht ihr? Aber die Zeit der Rache dauert nur einen Tag. Habt ihr das gemerkt? Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Was bedeutet das? Die Zeit der Gnade dauert ein ganzes Jahr, aber die Zeit der Rache dauert nur einen Tag. Versteht ihr das? Das heißt, wie gnädig unser Gott ist. Er ist so gnädig, er ist so gut mit uns, dass die Zeit der Gnade so lang ist und die Zeit der Rache nur so kurz. Nun ergibt es Sinn, dass in der Bibel so an vielen Stellen steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Es ist die Zeit der Gnade, es ist das angenehme Jahr des Herrn. Wir leben gerade in das angenehme Jahr des Herrn. In das angenehme Jahr des Herrn. Was ist das angenehme Jahr des Herrn? Wird jemand dann fragen. Das angenehme Jahr des Herrn bezieht sich auf das Jubeljahr im Alten Testament aus Levitikus 25, 3. Buch Mose 25. Wenn ihr nach Hause kommt, könnt ihr gerne diese Stelle lesen. Levitikus 25. Wir wissen aus dem Schöpfungsbericht, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Und am 7. Tag hat er dich von all seinen Werken ausgeruht. Also der 7. Tag war ein Sabbattag. Und am Sabbattag durfte in Israel keiner arbeiten. Glaub mir, das ist wirklich so. Wir waren in Israel vor 3 Jahren. Und am Sabbattag darf man sogar dem Fahrstuhl nicht bedienen. Also, da durfte keiner arbeiten am 7. Tag. Aber jedes 7. Jahr war auch ein Sabbatjahr. Der 7. Tag war ein Sabbattag. Das 7. Jahr war ein Sabbatjahr. Und an diesem Sabbatjahr sollte auch kein Mensch arbeiten. Ein ganzes Jahr lang durfte kein Mensch arbeiten. Stellt euch das mal vor. Ja, ihr lacht. Aber es ist so, wenn ihr Levitikus 3. Buch Mose 25 lest, werdet ihr das dort finden. Jedes 7. Jahr war ein Sabbatjahr. Und so wie der 7. Tag als Sabbattag gehalten werden sollte, sollte jedes 7. Jahr als Sabbatjahr gehalten werden. Es bedeutete, das Land sollte brach liegen und nicht beackert werden. Nahrung für die Menschen sollte durch die Ernte bereitgestellt werden, die von selbst wuchs. Der Eigentümer durfte sie nicht ernten, sondern sollte sie zur freien Verfügung für alle Menschen stehen lassen. Und jedes 7x7. Jahr, Mathematik, 7x7, 49, ja, war ein Jubeljahr. Ein Jubeljahr. Das heißt, jedes 50. Jahr war auch ein Sabbattag. Auch das Halljahr oder Jubeljahr bekannt. Und das Jubeljahr war das angenehme Jahr des Herrn. Was bedeutete das Jubeljahr für Israel? Ich weiß, einige denken, was hat dieses Thema mit Ostern zu tun? Aber bleibt bei mir, ihr werdet gleich sehen, warum. Was bedeutete das Jubeljahr für Israel? Das Jubeljahr umfasste die Freilassung von Sklaven und Gefangenen. Am 50. Jahr wurden Sklaven und Gefangenen freigelassen. Freiheit wurde ausgerufen und Gefangenen sollten im Jubeljahr freigelassen werden. Jedermann kam zu seiner Familie, die Leibeigenen ausgelöst. Zweitens, es gab Schuldenerlass. Wer Schulden hatte, dem wurden die Schulden einfach erlassen. Alle Fehler wurden berichtigt. Drittens, es gab Rückgabe von Land an die ursprünglichen Besitzer. Das Land sollte brach liegen und an seinen ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden. Jedermann kam zu seinem Besitz wieder. In Levitikus 25 wird 7-mal das Wort zurückkehren gebraucht, 6-mal den Ausdruck frei ausgehen und 17-mal das Wort erlösen. Kurz gesagt, es war die Zeit der Rückkehr, die gesegnete Zeit der Wiederherstellung und der Erlösung. Und nun erklärt Jesus hier in unserem heutigen Predigttext, dass er gekommen sei, um das geistliche Jubeljahr zu verkündigen. Das Jubeljahr war allein Gottes Werk. Es war seine Idee, sein Gebot und seine Fürsorge. Bezüglich des Sabbatjahres mochten sich die Menschen gefragt haben, ob sie denn in diesem und im folgenden Jahr genügend zu essen haben würden. Und Gott verhieß ihnen, dass er ihnen, wenn sie gehorsam wären, im sechsten Jahr genügend Ernte geben würde, dass es sogar für 3 Jahre reichen würde. Und einmal in 50 Jahren sollte es 2 Jahre hintereinander geben, in denen es weder Saat noch Ernte gab. Wenn nach dem normalen Sabbatjahr ein Jubeljahr folgte, das heißt am 59. Jahr und im 50. Jahr, hat Gott schon am 48. Jahr so viel Ernte gegeben, dass es für 4 Jahre reichte. Und die Menschen in dieser Zeit mussten einfach glauben, dass Gott seine Verheißung einhalten wird. Das Jubeljahr erforderte also den Glauben, dass Gott in diesen Jahren der Ruhe für die Menschen sorgen würde. Die Segnungen des Jubeljahres wurden frei empfangen, ohne dass man irgendetwas dafür tun musste, um sie zu verdienen. Und die Verkündigung Jesu des geistlichen Jubeljahres bedeutet also, das Heil kommt allein von Gott, nicht von Menschen. Vergebung und Segen werden frei empfangen, nicht verdient. Und es bedarf des Glaubens an Gottes Fürsorge. Amen. Seid ihr bei mir? Sehr gut. Und jetzt komme ich zum Punkt. Wie wurde dieses Jubeljahr eingeleitet? Das Jubeljahr wurde durch den Klang der Posaune. Leider haben wir heute keine Posaune. Sonst würden wir dieses Eintönen hören. Ja? Es wurde durch den Klang der Trompete am 10. Tag des 7. Monats, es heißt zum Versöhnungstag, eingeleitet. Der Versöhnungstag heißt es im Hebräisch Yom Kippur. Das ist der größte Feiertag im Judentum. Der Yom Kippur, der Versöhnungstag, das ist der einzige Tag im Jahr, an dem der Hohepriester ins Allerheiligste hineingehen durfte, um ein Opfer zu bringen für sich selbst und für das ganze Volk. Für sich selbst und für das ganze Volk. Das Jubeljahr begann am großen Versöhnungstag. Es begann mit dem Versöhnungstag, der auf 7 Sabbatjahrzyklen, also am 49. Jahr. Und der Versöhnungstag war der einzige Tag im Jahr, an dem der Hohepriester das Allerheiligste betreten durfte und nicht ohne Blut, um Versöhnung für sich selbst und das ganze Volk zu erwirken. Das war das große Jahr der Rückkehr und der Lösung. Es begann also mit dem Versöhnungstag. Wahrscheinlich erklang die Trompete, wenn der Hohepriester zurückkam aus dem Allerheiligsten, und der Sündenbock wurde in die Wüste geschickt. Und diese Trompete erklang durch das ganze Land. Und es bedeutete Freiheit für alle. Freiheit für alle. Genauso kommen alle Segnungen des Christentums durch die Versöhnung Jesu Christi am Kreuz und die Auferstehung unseres Herrn. Das habe ich so leise gesagt. Ich sage das noch einmal lauter. Genauso wie das angenehme Jahr des Herrn am Versöhnungstag startete, genauso werden alle Segnungen, die wir in Christus Jesus haben, durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus eingeleitet. Das angenehme Jahr des Herrn im Alten Testament war das Jubeljahr, bei dem alle 50 Jahre Sklaven und Gefangenen freigelassen wurden, Schulden erlassen wurden und Land an seine ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wurde. Dies weist auf den Tag hin, an dem Gottes Auserwählte in Christus Jesus erlöst und von der Sünde frei werden. Also Ostersonntag, das fängt heute an, nee, nicht heute, sondern vor 2000 Jahren. Menschen, die in Sünde lebten, sind wie jene Menschen in Knechtschaft, die auf das Jubeljahr warteten, um befreit zu werden. Christus ist die endgültige Erfüllung dieser Verheißung und durch seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung wird allen, die glauben, das Heil zuteil. Das zeigt deutlich, dass das Heil nicht durch gute Werke oder gar eigene Initiative bewirkt werden kann, sondern es ist allein Gottes Werk für sein Volk. Das bedeutet, dass das Heil ein Werk der Gnade Gottes ist, unabhängig vom menschlichen Verdienst. Deshalb ist es ein schwerwiegender Irrtum, Jesus Christus lediglich nur auf ein moralisches Beispiel zu reduzieren. Denn Jesus kam, um für die Sünder, für die Sünden vieler zu sterben. Nicht einfach, um ein Vorbild zu sein, dem man folgen kann. Im Christentum geht es im Kern darum, was Gott aus Gnade getan hat, tut und tun wird. Also durch Jesus haben wir Sündenerlass. Schuldenerlass, das heißt Vergebung der Sünden, Freiheit, Befreiung von der Knechtschaft der Sünde und Wiederherstellung des Besitzes, das heißt Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und ewiges Leben. Das ist der Punkt. Amen. Das ist es. In Christus Jesus haben wir Schuldenerlass, so wie am Sabbatjahr. Vergebung der Sünden, Freiheit, Befreiung von der Knechtschaft der Sünde und Wiederherstellung des Besitzes, also Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und ewiges Leben. Wir müssen die Posaune hören, die das Jubeljahr verkündet. Die Posaune des Jubeljahres deutet auf die Posaune vom Ostermorgen. Wir haben uns heute Morgen mit den Worten begrüßt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Posaune des Ostermorgens. Das ist ein freudiger Jubelruf. Er ist auferstanden. Genau. Das ist die Posaune des Ostermorgens. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden, sagten die Engel zu den Frauen. Er lebt, Jesus Christus lebt und wir mit ihm. Wir müssen die Posaune hören, die das Jubeljahr, das angenehme Jahr des Herrn verkündet und an Jesus glauben, um seine Segnungen zu empfangen. Dies ist das angenehme Jahr des Herrn. Das angenehme Jahr des Herrn. Und wie viele Jahre dauert das schon, dieses Jahr? 2000 Jahre schon. Es dauert und erwartet, dass viele Menschen zu ihm kommen, um Freiheit, um befreit zu werden. Das ist das angenehme Jahr des Herrn, das Jahr seiner Gnade, das Jahr, in dem er Sünden vergibt, das Jahr, in dem er von der Knechtschaft der Sünde befreit, das Jahr, in dem er unsere Beziehung zu Gott wiederherstellt und uns ewiges Leben schenkt. Amen. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Freiheit. Freiheit. Ihr habt diese Federn bekommen, das Symbol von Freiheit. Wenn ich sie so gleich draußen lasse, dann fliegt sie einfach frei. Frei. Fühlt euch frei. Wer hier Jesus Christus als ein persönlicher Retter angenommen hat, darf heute nicht bedrückt nach Hause gehen, sondern sich frei fühlen. Amen. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Bedeutet, der Geist des Herrn ruht auch auf uns und auf allen, die an Jesus Christus glauben. An allen, die an Jesus Christus glauben, allen, die ihm nachfolgen, der Geist des Herrn ruht auch auf dir. Glaubst du das? Denn er hat uns gesalbt, das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Als Jesus von den Toten auferstanden wurde, sagte er seinen Jüngern genau das. Aber in anderen Worten. Er sagte seinen Jüngern genau das, aber in anderen Worten. Er sprach zu ihnen, als er zu ihnen kam, sagte er, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wozu wurde denn Jesus vom Vater gesandt? Um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, uns zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, und Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagene in die Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Dazu ist Jesus vom Vater gesandt worden. Und Jesus sendet nun seinen Jüngern genau das zu tun, wozu er selbst gesandt worden ist. Begreift ihr das? Jesus sendet seinen Jüngern genau das zu tun, wozu er selbst gesandt wurde. Und in Johannes 20 heißt es dort, und nachdem er das gesagt hatte, haute er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist genau dasselbe, was er den Jüngern tut. Er haute sie an. Er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Sünden vergeben kann nur Gott, oder nicht? Das kann nur Gott. Aber Jesus gibt uns diese Macht. Er sagt, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Indem Jesus uns sagt, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten, macht er uns zu Geistträgern Gottes. Du bist ein Geistträger Gottes. Der Geist des Herrn ruht auf mich, weil er mich gesalbt hat. Das gilt auch für dich und für mich, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen. Wir sind Geistträger Gottes. In Christus Jesus, durch seine Auferstehung, sind wir auch Geistträger Gottes. Dreh dich zu deinem Nachbar und sag ihm, du bist ein Geistträger Gottes. Er macht uns zu Geistträgern Gottes. Der Geist des Herrn ruht nicht nur auf Jesus, er ruht auch auf uns. Wir sind Geistträger Gottes in dieser Welt. Und dieser Geist sendet uns zu den Unterdrückten. Die Unterdrückten sind die Zusammenfassung all derer, für die Jesus auf diese Erde gekommen ist, um ihnen Freiheit zu schenken. Zerschlagene in die Freiheit zu setzen. Freiheit, wie diese Feder, Freiheit. Und für die er dich und mich in diese Welt sendet, um Unterdrückung, ihre Armut, ihre Gefangenschaft, ihrer Blindheit oder was es sonst noch ist, ein Ende zu setzen und das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Das ist nur möglich, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Amen. Also geht mit dieser Freiheit Gottes. Geht mit dieser Freiheit Gottes, wissend, ich bin ein Geistträger Gottes. Das ist eine hohe Berufung. Das ist eine hohe Berufung. Ja, aber auch eine große Verantwortung. Amen. Amen.